Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich habe hier meinen Personalausweis und für den Personalausweis, für den würde ich jede Menge Geld bekommen. In dem Land, in dem ich gerade lebe, in Serbien. Ich brauche dann nur zum Busbahnhof gehen, zum Busbahnhof und dort meinen Personalausweis zum Verkauf anbieten und würde jede Menge Geld damit machen. Weil das ein Land ist, in das im Augenblick extrem viele Leute wollen und jede Menge Leute, jede Menge Geld bezahlen würden, um das Bürgerrecht von dem Land hier in Deutschland zu bekommen. Die eigentlich nirgendwo anders hin wollen, außer nach Deutschland oder, wenn es noch geht, nach Amerika oder nach Kanada. Das wär's. Es ist extrem interessant, weil wir im Serbien ist ja gerade so ein Durchzugsland von vielen Migranten. Viele sind jetzt praktisch stecken geblieben, die können nicht weiter, weil die Balkanroute zu ist und nach Kroatien ist die Grenze zu, nach Ungarn ist die Grenze zu und von daher ist es ziemlich schwierig jetzt geworden für die Leute und deswegen könnte ich, wenn ich meinen Personalausweis verkaufen würde, viel Geld machen. Wir haben Leute gesehen so direkt in Serbien dort am Busbahnhof, die kritzen mit einer Rasierklinge ihre Bildchen weg von ihren Personalausweis oder Reisepässen und kleben dann irgendwas anderes drauf. Ja, um hauptsächlich weiterzukommen. Hauptsache ist, nach Hause zu Mutti, nach Deutschland, zu Angela. So sagen sie es ja. Und es ist so. Also es ist ganz wichtig. Und wir können jetzt drüber lachen, wie wir wollen, aber ich habe mir viel Gedanken drüber gemacht in diesem Land, jetzt in Serbien. Warum wollen die Leute in dieses Land? Jetzt können wir sagen, natürlich schießen bei uns sofort Dinge in den Kopf, ne? Assoziationen so wie oh, Sozialhilfe, weil es denen so nirgends so gut geht, wie es bei uns gehen kann. Stimmt. Aber warum ist es so? Weil unser Land gegründet wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, nochmal ganz besonders von Menschen, die sich ganz bewusst auf diesen einen Gott verlassen haben, der Himmel und Erde geschaffen hat. Deswegen. Weil unsere Grundrechte auf zum großen Teil auf Werten der Bibel passieren. Und das ist einfach so. Das kann man bestreiten, wie man will, aber das ist die Wahrheit. Und deswegen ist unser Land auch so, wie es ist. Deswegen ist unser Land auch ökonomisch so stark, wie es ist, wie es im Augenblick noch ist, unser Land. Weil das Land setzen. Nicht entschuldigen, setzen. Weil unser Land so stark ist, geprägt war und wurde von Menschen, die sich auf den lebendigen Gott verlassen haben in Jesus. Deswegen ist unser Land so stark. Nicht, weil wir alle so cleverless sind, die gibt es auch in anderen Ländern. Aber in unserem Land wurde ein Grundstock gelegt von Menschen, von einer gewissen Wirtschaftsethik, von einer Lebensethik, von einer Moral, die geprägt wurde durchs Evangelium der Bibel. Und deswegen ist unser Land so, wie es ist. Und deswegen wollen Leute gerne, ohne es überhaupt zu wissen, in dieses Land kommen. Die wollen gerne davon profitieren, von dem letztendlich, was die Bibel gelehrt hat für dieses Land und was die Bibel erbracht hat, die biblische Wahrheit. Und es ist so. Und viele Kurse, die in unserem Land gehalten werden über Wirtschaftsethik und, die werden jetzt nicht christlich gehalten, aber letztendlich, wenn man wirklich genau zuhören würde, würde man sagen, hoi, das lese ich auch in der Bibel. Weil von nichts kommt nichts. Also Ausgebürgerte dürfen das kostbarste Bürgertum erwerben, das es gibt. Und deswegen wollen viele Leute hier nach Deutschland, weil sie sagen, das ist kostbar, wenn man nicht in diesem Land leben könnte. Ich habe das auch, mir wird es so deutlich, wisst ihr jetzt, eben wir arbeiten ja mit Roma in Serbien und wir arbeiten mit ehemaligen Drogensüchtigen in Serbien. Und mir wird es dann oft deutlich, wenn ich in Deutschland mit Drogenorganisationen, Reha-Zentren arbeite, dann sage ich manchmal zu ehemaligen Junkies, dir kann ja nicht gar nichts Besseres passieren, als dass du ein ehemaliger Drogensüchtiger bist. Weil dir wird alles hinterhergetragen in unserem Land. Dir wird die Rehabilitation hinterhergetragen, die Sozialversicherung, die Rentenversicherung, die gibt dir so viele Möglichkeiten, dass du, der du nie was gelernt hast im Leben, plötzlich einen super Job ausüben kannst. Du darfst nochmal zur Schule gehen. Du darfst dies machen und jenes machen. Unser Land ist davon geprägt, von diesem Gleichheitsprinzip. Jeder ist gleich. Und jeder soll die gleichen Chancen haben, dass es mehr und mehr verschwindet. Das ist auch deutlich. Aber deutlich überdeutlich ist, dass wir immer noch davon leben. Und es gibt es in keinem anderen Land so. Ich war mit Leuten aus Serbien, war ich jetzt hier in Deutschland und haben uns Drogeneinrichtungen angeguckt und die sagten, das gibt es ja gar nicht. Also wir haben schon gehört, wie ihr hier lebt, aber wir konnten es gar nicht glauben. Und das sage ich dann manchmal diesen ewigen Motzern, das ist ja manchmal so, wenn man, gerade wenn jemand wirklich aus dem Schmutz rauskam, dann hat man schnell sich abgewaschen und plötzlich motzt man weiter übers Leben, ne? Weil das könnte noch ein bisschen mehr sein. Und das sage ich manchmal den ewigen Motzern in Deutschland, du weißt überhaupt nicht, was du hast an diesem Land. Ist gar nicht schlecht, wenn man mal rauskommt aus diesem Land und man sieht, was ich eigentlich wirklich an diesem Land hier habe. Also mir schafft es Sicherheit, wenn ich nach Serbien gehe und mich bei der deutschen Botschaft anmelde und die wissen dann, ich bin in diesem Land und wenn irgendeine Krise kommt, weiß ich ganz genau, der deutsche Staat wird dafür sorgen, dass wir aus diesem Land rauskommen. Also wir sind dem deutschen Staat nicht egal. Und das finde ich ganz klasse. Ich möchte jetzt den Deutschtum hervorheben, aber Deutschland hat einen hohen Standard in der Welt. Und dieser hohe Standard ist da, weil dieses Land auf einen hohen Standard aufgebaut wurde. Und dieser hohe Standard ist gegründet auf der Wahrheit der biblischen Botschaft und nicht auf der Wahrheit des Humanismus oder Sozialismus oder Kommunismus, sondern auf der Wahrheit der biblischen Botschaft. Und es ist ganz gewaltig. Und es macht mich froh über dieses Land. Gell? Es macht mich froh in diesem Land, dass ich Leute... Die Sozialhilfe bekommen. Und deswegen kommen ja auch Leute gerne in dieses Land. Ja, die Menschen, mit denen wir in Serbien arbeiten, auch Roma, wir schimpfen vielleicht über die Menschen, aber wenn ich diese Lebensumstände gar nicht kenne, dann kann ich das auch gar nicht verstehen, um was es wirklich geht. Und wenn ich das bekomme, was ich hier bekommen kann in Deutschland, würde ich es auch nehmen. Und das Interessante ist, manche Leute schimpfen drüber über die Leute, die in unser Land kommen und ohne mit der Wimper zu zucken, lassen sie sich krank schreiben, ohne dass sie krank sind. Aber man kann sich ja mal ein bisschen ausruhen. Das machen ja andere auch. Und ohne mit der Wimper zu zucken, nehme ich mir irgendwelche Vorteile raus vom deutschen Staat, die mir gar nicht zustehen. Aber ich mach's, weil das machen doch andere auch. Da fragt doch eh keiner dann auch. Das finde ich oft interessant, also die Doppelmoral auch. Und dann werden halt manche Zuschüsse ein bisschen höher und dann wird es uns schon wieder, ärgern wir uns drüber, ne? Weil das liegt nur an denen, die es ausnutzen, das System. Aber es sind nicht immer nur die von draußen kommen, sondern oft die im System schon groß geworden sind, die das System ausnutzen. Und die nutzen es aus, weil sie nicht dankbar sind für dieses System. Die erkennen gar nicht die Kostbarkeit dieses Systems. Und es wird mir oft so deutlich, es ist interessant, wenn man ein bisschen Abstand hat zu diesem Land, in einem anderen Land lebt und manche Dinge einfach mal ein bisschen reflektieren kann auch. Was läuft da eigentlich? Das finde ich schon toll. Also finde ich klasse, unser Land. Und das finden viele andere auch klasse. Und deswegen kommen sie so gerne her und sind hier gerne unterwegs. Und natürlich haben die Leute unterschiedlichste Beweggründe, warum sie sich auf den Weg machen. Aber es ist nicht an meiner Reihe, immer jeden nach seinem Beweggrund zu durchforsten. Einer der Gründe ist auf jeden Fall, weil dieses Land ein sicheres Land ist. Einer der Gründe ist, dass ich auf die Straße gehen kann, den Polizisten fragen kann und ich muss ihm kein Schmiergeld bezahlen. Einer der Gründe ist, dass mich an der Grenze kein Grenzbeamter anhält und sagt, Sie haben aber keine Vignette drauf, das kostet Sie jetzt 150 Euro Strafe. Und Sie können das auch billiger haben, wenn Sie mir gleich 10 Euro geben. Da müssen Sie keine 150 bezahlen. Das ist nur passiert an der Grenze zu Rumänien. So viel zu Europa. Das sind unsere europäischen Brüder. Aber das kann man auch billiger regeln. Sie müssen mir nur 10 Euro geben. Und das ist auch einer der Gründe, warum Menschen hierher kommen, weil sie merken, die können das oftmals gar nicht mal wirklich artikulieren, was sie hier merken. Aber irgendwie ist da was da, das ist eine Grundsicherheit, ist eine Grundversorgung, ist eine Grund irgendwie noch Wahrheit, auch wenn man alle möglichen Menschen hier findet, weiß ich auch. Aber so empfinde ich auch Deutschland. Und ich bin dankbar für dieses Land. Und ich bin dankbar für die Menschen, die dieses Land aufgebaut haben. Unendlich dankbar. Und ich bin dankbar für Menschen, die dieses Land nicht auf irgendwelchen Ideen aufgebaut haben, sondern auf den Grundsätzen letztendlich des Evangeliums. Und dafür bin ich dankbar. Und ich finde es schade, dass dieses Land sich mehr und mehr und Stück für Stück sukzessive davon verabschiedet, von diesen biblischen Grundwerten, ohne jegliche Not. Das muss gar nicht sein. Weil dann mehr und mehr die Ethik und die Moral verschwindet und es dann so wird wie überall anders. Und was uns dann noch unterscheidet, ist vielleicht das freie Sozialsystem, das wir haben. Von den anderen Völkern. Also das ist, warum Menschen so gerne in dieses Land auch kommen. Ja, also wir sagen verkürzt, naja klar, die wollen es ausnehmen, die wollen die Sozialversicherung haben, die wollen. Aber letztendlich treffe ich viele Menschen und die auch wieder zurückkommen jetzt nach Serbien, halt viele Roma, die jetzt wieder nach Serbien zurückkommen, die das dann erlebt haben in diesem Land, was es heißt, sicher leben zu dürfen. Die das unendlich schätzen, was ich schon gar nicht mehr schätze. Ich motze über jeden Polizisten, so ungefähr. Aber das ist unendlich wertvoll, wenn ein Mensch weiß, ich darf sicher leben. Ich kann mich sicher bewegen. Und soweit es noch geht, ist das Ja von diesen Beamten ein Ja und sein Nein ein Nein. Da weiß ich wenigstens, wie ich dran bin. Das ist schon gewaltig. Also ich könnte euch jetzt eine ganze Latte von Pluspunkten aufzählen, die uns eigentlich dankbar machen könnten für unser Land, in dem wir leben. Aber es geht ja noch um ein viel größeres Land, um ein viel größeres Bürgerrecht. Und darüber will ich heute Abend natürlich zuvorderst sprechen. Es geht um das Bürgerrecht, von dem diese Menschen, die dieses Land mit aufgebaut haben, nicht alle, aber viele davon, so beeinflusst waren vom himmlischen Bürgerrecht. Menschen, die sagten, wir sind himmlische Bürger und deswegen wollen wir uns auch so verhalten wie himmlische Bürger. Menschen, die sagten, wir sind Menschen, die das erleben durften, diesen himmlischen Gott, der lebendig ist, der wahr ist. Und deswegen wollen wir uns auch so benehmen, dass wir Menschen sind, die diesen himmlischen Gott, der wahr ist und der aufrichtig ist, auch reflektieren in dieser Welt, in der wir leben. Und deswegen musste ich halt leider auch den rumänischen Grenzbeamten sagen, ich kann nicht mal 10 Euro bezahlen. Ich musste 150 Euro bezahlen. Weil du verlangst ja 150 Euro von mir und nicht 10 Euro. Und der das nicht so richtig begriffen hat. Weil er dachte, der kommt doch billiger davon weg, wenn er 10 Euro bezahlt. Aber jemand, der das himmlische Bürgerrecht hat, der bezahlt die 10 Euro nicht. Weil das himmlische Bürgerrecht mir sagt, dass ich nicht lügen muss. Das himmlische Bürgerrecht sagt, ich muss niemanden über den Tisch ziehen. Ich muss von niemandem Vorteil nehmen. Das sagt mir das himmlische Bürgerrecht. Und jetzt sagen manche, ja, dein himmlisches Bürgerrecht sagt dir das, aber die Welt hier läuft ganz anders. Aber ich kenne den, der diese Welt, die ganz anders läuft, in der Hand hält. Und der diese Welt, die ganz anders läuft, das weiß ich auch, eines Tages zur Rechenschaft ziehen wird. Und das ist der lebendige Gott, der diese Welt geschaffen hat. Und der Tag kommt, sagt die Bibel, wo sich jedes Knie beugen muss vor Jesus Christus und bekennen muss jede Zunge, dass er der Herr ist. Und es wird für manche ziemlich peinlich. Für die, die sich ihr Leben lang daneben benommen haben, und nicht weiße, wer weiß, was für schlimme Sachen gemacht haben, sondern die ihr Leben lang so gelebt haben, naja, lass Gott einen guten Mann sein. Wer weiß, ob es den gibt, mag schon was geben, ein bisschen eine Kraft wird schon geben. Meinen, von nichts kommt ja nichts. Aber die diesen Schöpfergott nie die Ehre gegeben haben. und dann plötzlich eines Tages vor diesem Schöpfergott, wie es die Bibel sagt, ihre Knie beugen müssen. Und dieser Schöpfergott ist Mensch geworden und hat praktisch einen menschlichen Namen, Jesus Christus, und sich vor diesem Gott beugen müssen und erkennen müssen und bekennen müssen, du bist der wahre Gott. Was war ich töricht, dass ich mir das hab entgehen lassen, dieses himmlische Bürgerrecht. Ich habe mich benommen wie ein normaler Bürger dieser Erde. Ja, so richtig ehrlich kann ja nicht wirklich jeder sein. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Also, ich meine, klar, jeder versucht natürlich sein Bestes. Das hört man allermeist. Und wisst ihr, das Interessante ist, dass ich mich auch schon manchmal da drin finde, wir werden so belatscht von dem, was alles läuft in dieser Welt, dass ich mich auch manchmal in diesem Denken wiederfinde, naja, so schlimm ist es doch jetzt auch nicht. Da kannst du auch mal ein Auge zudrücken. Und plötzlich merke ich das, das ist wirklich da. Als dieser Grenzbeamte in Rumänien mir sagte, 150 Euro, und ich dachte, oh klasse, hey, Woche vorher habe ich schon 150 bezahlt, weil mein Auto abgeschleppt wurde in Belgrad. Dann habe ich, ein bisschen rechnen kann ich ja, ne? Aufgepasst, habe ich hier ein bisschen in der Schule. Also dachte ich, können knapp gerechnet 300 Euro sein an Strafe innerhalb von einer knappen Woche. Nicht schlecht, ne? Und dann kommt doch die Erlösung, dass der Pass wieder reingeschoben wird und sagt, brauchst nur 10 bezahlen. Ich bin noch gütig mit dir. Und dann schoss mir das auch erstmal im Kopf, oh Mensch, ey, habe ich ein Glück gehabt. Ich muss nur 10 bezahlen. Und dann schoss mir das auch durch den Kopf, naja, hey, das würden andere auch machen. Aber das, was mir dann noch durch den Kopf schoss, ist, du bist eben nicht andere. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. Und deswegen musst du das nicht machen. Und deswegen kannst du ganz frei deinen Pass zurückschieben zu diesem Grenzbeamten und sagen, ich bezahle die 150 Euro. Also mir geht es auch so wie jeden anderen vielleicht, wisst ihr? So ist es halt. Der erste Punkt ist vielleicht, wenn die Hilfe naht, oh jawohl, greife ich zu. Aber dann kommt dieser Punkt, um was es wirklich geht. Und es war so schön, der Bauunternehmer, der mit mir unterwegs war in Rumänien, ein serbischer Bauunternehmer, der weiß, es läuft nur so bei uns. Du musst da was bezahlen und hier bezahlen und dort bezahlen. Du musst nicht lesen und schreiben können, hauptsache es bezahlen. Mit dem spiele ich manchmal Fußball mit seinen Kumpels und es sind raue Gesellen. Und da, dass ich das erste Mal jetzt vor ein paar Wochen mit denen Fußball spiele, hat er am ersten Abend hat er mich vorgestellt und hat denen sofort erzählt, wer ich bin. Das hätte ich nie erwartet, dass es denen so einen Eindruck gemacht hat. Und er hat denen sofort erzählt, wir waren da an der rumänischen Grenze und hat das alles so erzählt. Und dann sagten die, und hat er bezahlt? Nö, er hat nicht bezahlt. Was, hat nicht bezahlt? Nö, der hat nicht bezahlt, sagte er. Weil der sagt, er lebt mit Jesus. Und es hat keiner gelacht an dem Tisch. Also keiner hat gesagt, oh, der war aber dumm. Und es zeigte mir auch was davon, dass Menschen eigentlich sich danach sehnen, dass sowas da ist. Aber das kommt, und ich nenne es jetzt einfach mal so, von meinem Bürgerrecht, das ich habe. Ich habe das Recht, mich ein Bürger des Himmels nennen zu dürfen. Und das Recht habe ich mir nicht erworben. Viele Menschen würden viel Geld bezahlen, um in Deutschland Bürger werden zu dürfen. Eben, das machen die. Die kaufen sich die Pässe und sind hier. Die machen nichts Böses. Die haben nur den Pass und oh, jetzt bin ich aber froh, dass ich deutscher Staatsbürger bin, woher ich den Pass auch immer habe. Und ich musste auch keinen Kurs belegen, um ein Bürger von Deutschland zu werden. Ich bin geboren worden in diesem Land. Und ich habe von Geburt an dieses Recht. Und das bedeutet auch, das wisst ihr, himmlische Bürger zu werden, um das größte Bürgertum zu empfangen ist, da muss ich geboren werden. Das kann ich mir nicht durch einen Kurs erwerben. Das kann ich mir auch nicht durch Mitgliedschaft erwerben. Ich muss geboren werden. Und ich möchte uns eine Stelle vorlesen, die mich da sehr beschäftigt hat, auch in der Vorbereitung mit diesen Gedanken. Und die steht in einem Brief im Neuen Testament. Und dieser Brief wurde an Menschen geschrieben, die im damaligen Kleinasien lebten. die sich auskannten mit dem römischen Bürgerrecht, die sich auskannten mit dem griechischen Bürgerrecht und Menschen waren, die alles in der Welt dafür gegeben hätten, um römische Bürger zu werden. Weil damals gab es nichts Größeres, als ein Bürger des Imperiums vom Rom zu sein. Weil dann bin ich sicher, dann habe ich gute Versorgung. Und diesen Menschen schrieb ein Mann, der Paulus hieß. Und dieser Paulus, das auch erlebt hat, was das bedeutet, der war eigentlich ein Jude gewesen und er hat auch gleichzeitig die römische Staatsbürgerschaft gehabt. Und er hat die römische Staatsbürgerschaft durch Geburt gehabt. Und so haben ihn viele Leute beneidet, weil er war römischer Staatsbürger. Und gleichzeitig war er auch noch ein Jude, also er war jüdischer Staatsbürger. Und es kann man auch nur werden durch Geburt. Und für seine jüdische Bürgerschaft, da hat er gekämpft. Da hat er studiert dafür auch. Was bedeutet es, ein Jude zu sein, ein richtiger Jude zu sein? Und sich auch einzusetzen für diesen jüdischen Staat, sich einzusetzen für diesen jüdischen Gott, so wie er das damals verstand. Und dann kamen so irgendwelche Leute auf, die sich Jünger von diesem Jesus von Nazareth nannten. Und diese Jünger von diesem Jesus von Nazareth, die haben dann diese Spekulationen in die Welt gesetzt, dass dieser Jesus von Nazareth nicht einfach nur so ein Religionslehrer war, sondern dass der wirklich der Gesalbte, der Gesandte Gottes war. Und zwar derjenige, der die Schuld von uns Menschen wegnehmen kann. Und die haben das gebracht, dass es sagt, das hat er auch gemacht, indem er am Kreuz von Golgatha gestorben ist, schmählich gestorben ist. Und er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden und er lebt. Und das macht es für uns deutlich, sagten die Menschen damals, dass der wirklich der König aller Könige ist. Der ist wirklich der Herr. Und diese Gedanken, die hat damals dieser Paulus verfolgt. Und manche Leute sagen, naja, das war dann später der Wandel vom Saulus zum Paulus. War es gar nicht gewesen, weil das war einfach nur die Spielart von seinem Namen. Der hebräische Name und der griechische Name von ihm. So war das. Und dieser Paulus, der so aufgewachsen ist, der hat plötzlich an einem Punkt in seinem Leben, hat er plötzlich das erlebt, dass Jesus Christus wirklich lebt. Und es hat sein Leben verändert, total verändert. Es hat seine Werte verändert, es hat seine Ziele verändert. Für was lebe ich eigentlich? So wie wir Deutschen, wir leben ja gern, wir bauen gern ein Haus. Das wird uns einfach so nachgesagt. Ob wir jetzt ein Haus brauchen oder nicht, wir bauen es. Und weil wir schon mal dabei sind, können wir auch gleich zwei bauen, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Und weil es so schön ist, bauen wir uns auch noch ein Carport dran, das so groß ist wie unser Haus. Und es soll natürlich in der Form unseres Hauses auch sein, weil das muss ja alles zusammenpassen. Und am besten ist, es hält 100.000 Jahre. Weil man weiß ja nie. Also das wird uns Deutschen ein bisschen so nachgesagt. Ne? Wir sind halt ein solides Volk. Also es gibt ja so gewisse Charakteristika von so einem Volk. Wie man die beschreiben würde. Ja, wir sind jetzt nicht so groß feierfreudig. Wird uns auch nicht groß so nachgesagt. Wir sind jetzt auch nicht extrem ultrafreundlich. Uns muss man erstmal ein bisschen kennenlernen. Dass man weiß, oh, die können auch lachen. Wir sind eher ein bisschen kritisch. Wir finden schnell das, wie der Philipp Lahm die Woche sagte, das Salz in der Suppe, ne? Statt das Haar und solche Dinge. Also das wird uns eher ein bisschen so nachgesagt. Also uns wird so nachgesagt, das hätten wir auch noch besser machen können. Bevor mir rausrutscht, oh halt, das hast du auch schön gemacht. Aber das hörst du schon gar nicht mehr, weil du hast nur gehört, das hätte ich auch noch besser machen können. Und deswegen sind wir vielleicht auch manchmal ein bisschen so eher verkrampfter, wenn wir irgendwas machen, wisst ihr? Weil wir wollen das ja richtig machen. Und man kann es ja noch richtiger machen. Und bevor mir der sagt, das hätte man noch besser machen können, dann mache ich es lieber gleich noch besser. Und das ist ein bisschen so unser Charakteristiker. Ich weiß, das ist jetzt sehr pauschal. Es gibt auch Leute in unserem Land, die sind ganz fröhlich. Aber, ja, es geht doch. Aber Aber wir verstehen das. Ja, also zum Bürger. Es gibt so Charakteristika. Und wir haben gern Listen, die wir auch abhaken können. Weil das sind wir auf Nummer sicher. Schuhe schon gebunden, Zähne schon geputzt und solche Sachen. Ja. Und alles da. Es gibt Menschen, die machen das, die schreiben es sogar auf Facebook. Ich habe meine Schuhe schon gebunden. Das ist zwar die Frage, wem das interessiert, aber immerhin, das belustigt die Welt. Ja, ich habe mir heute Morgen die Zähne geputzt. Besser für dich, ne? Und für deine Frau. Also, toll. Also so ein Mitteilungsbedürfnis. Ja, aber meine Checkliste, die habe ich abgeregelt. Also so richtige Bürger von diesen, das wird deutlich. Und so ein ganz genauer war eben auch der Paulus in seiner Art. Dafür waren die auch bekannt, die frommen Juden. Und dieser fromme Jude, der hat dann eben Jesus Christus kennengelernt. Und der schrieb dann an Menschen in Kleinasien, die alle in irgendwelchen Gedanken nachgelaufen sind, irgendwelchen Gottheiten, irgendwelchen Religionen nachgerannt sind und gehofft haben, dass doch wenigstens diese Religion oder diese Ideologie oder diese Philosophie das Richtige ist. Und der Paulus, der vertrat eben das: Ich habe jetzt das Richtige gefunden, ich habe den lebendigen Gott gefunden. Und der hat mir was angeboten und darüber möchte ich euch gerne schreiben. Und was er da drüben gerne geschrieben hat, das möchte ich uns heute Abend vorlesen. Das steht im Epheserbrief, Kapitel 2, ab Vers 11. Und das schrieb er: Denkt doch einmal zurück. Also das schrieb er diesen Menschen dort, die Jesus Christus einst nicht kannten und plötzlich kennengelernt haben, den lebendigen Gott. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nicht-jüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Also das heißt, jeder Jude wurde beschnitten. Und der eben nicht beschnitten war, das war ein Unbeschnittener, logisch, und der gehört nicht zu uns. Weil das ist ein ganz wichtiges, ist ein signifikantes Teil unserer Religion, unserer Herkunft, die Beschneidung. Das kennzeichnet auch, welchen Gott du angehörst. Und ihr werdet genannt von denen, und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Und dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff in ihren Körper. Wie stand es denn früher um euch? Wer war ihr eigentlich wirklich früher? Als ihr diesen Jesus nicht kanntet. Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht. Und ward ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Das heißt, ihr habt noch nicht mal teilgehabt an den Zusagen Gottes. Ihr konntet euch zwar immer sagen, vielleicht, oh Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich, aber es hat nicht für dich gegolten. Weil du nicht zu dem Volk gehörtest, zu dem das gesagt wurde. Du warst ausgeschlossen. Du gehörtest nicht dazu. Du konntest dich abrackern, wie du wolltest. Es gab verschiedene Möglichkeiten, bei diesem Volk irgendwie so dabei zu sein, aber letztendlich hast du nie diese Sicherheit gehabt. Du gehörst dazu. Und da gab es viele Menschen, die haben sich abgerackert. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Weil ihr keinen Gott hattet, hattet ihr keine Hoffnung. Ihr habt jede Menge Götter gehabt, aber ihr habt keine Hoffnung gehabt. Keine Hoffnung auf ewiges Leben, keine Hoffnung auf Vergebung eurer Schuld, keine Hoffnung auf die Auferstehung. Schaut, ich habe in einer Gemeinde mal irgendwo hier in Bayern, habe ich einen Sonntagsgottesdienst gehalten. Und es war so sogenannter freier Gottesdienst in so einem Gemeindesaal. Und ich wusste gar nicht, wer da jetzt eigentlich wirklich das Ding leitet. Aber derjenige, der es dann leitete, der hat mich dann auch mal angesprochen. Und dann ging es um Hoffnung. An diesem Sonntagmorgen. Und dann ist die Pastorin, die war auch anwesend, konnte man nicht sehen, war ganz normal angezogen. Und die kam dann hinterher und sagte dann so ganz kurz, also wer heute sagt, Mensch, diese Hoffnung, die der Herr Spindler, von der geredet hat, die habe ich auch nicht. Ich kann sie beruhigen, weil ich habe die auch nicht. Das ist natürlich eine Beruhigung. Wenn ich sage, ich habe auch keine Hoffnung. Das ist ja spitze, dann sind wir Club der Hoffnungslosen. Aber von Berufswegen bin ich Vertreter der christlichen Religion. Ja, also von Berufswegen bin ich das schon. Aber ich muss sagen, die Hoffnung, die habe ich nicht. Die braucht man auch nicht. Und zu solchen Menschen schrieb der Paulus, ihr hattet keine Hoffnung, Leute. Keine Hoffnung, ihr wart hoffnungslos, weil ihr den Gott der Hoffnung nicht kanntet. Und deswegen habt ihr euch auch abgerackert, weil ihr hoffnungslos wart. Ja, manche haben tatsächlich schon den Sand in den Kopf gesteckt, wie es der Lothar Matthäus mal sagte, oder eben den Kopf in den Sand. Ne? Und das habe ich die Woche auch nur von Radioreporter gehört. Er hat so Sprüche von Fußballprofis zusammengesammelt. Ne? Also, Mailand oder Madrid, egal, Hauptsache ist Italien oder Spanien oder so, wie es ein anderer Fußballspieler sagte. Also spielt keine Rolle, werden auch nicht für Geografie bezahlt. Aber diese Hoffnung, wisst ihr, diese Hoffnung, um die es wirklich geht. Und manche Leute sagen, ach komm, ey, jetzt stecke ich einfach den Kopf in Sand und eine Schicht. Und da brauche ich gar nicht mehr drüber nachdenken, ist eh alles hoffnungslos. Also am besten ist, 1,80 Meter tief, hat man auch vor kurzem mal wieder einer gesagt, und dann ist hier Schicht, das war's dann. Aber für was dann dieses ganze Leben? Für was das Hoffen und Bangen? Für was die Tränen? Für was? Wie sinnlos, also wie sinnlos allein schon diese Aussage, dass nichts mehr ist. Das ist doch sinnlos. Absolut sinnlos, das glaubt doch keiner. Da kommt noch was, das weiß ich. Und diejenigen, die sich wirklich dann abrackern dafür, das sind dann die Menschen, die einsteigen, dann in irgendwelche Religionen, weil die das mal gehört haben. Okay, wenn du Christ bist und getauft bist, dann wirst du in den Himmel kommen. Ja gut, das reicht vielleicht noch nicht so ganz, also du musst auch mal am Abendmahl dran teilgenommen haben. Und ab und zu musst du so tun, als wenn du deine Sünden bereust. Mir fallen zwar jetzt gerade keine ein, aber ich bereue sie trotzdem. Vielleicht hilft es was. Also schon mal so im Vorschub bereue ich schon mal was. Ne? Vielleicht fällt mir irgendwann mal was ein, dann habe ich schon mal bereut. Dann muss ich schon nichts mehr bereuen. Und dann musst du nur praktisch Mitglied im richtigen Club sein. Und vielleicht dann, also im christlichen Club, in der richtigen Kirche, und vielleicht, was noch hilft, den richtigen Kurs mitzubelegen, dass du die richtigen Antworten weißt. Aber das Herz ist leer. Leer. Es ist leer. Und das ist das Problem. Bei Leuten, die jetzt irgendwelchen Kirchen angehören, und auch bei Leuten manchmal, wisst ihr, die so einer Kirche, so einer Gemeinde angehören. Ein leeres Herz. Weil ich bin nur hier, weil ich nicht wüsste, wo ich sonst woanders wäre. Und lieber hier als woanders. Ich weiß zwar nicht so ganz genau, warum, aber ich bin mal hier. Es ist ein guter Club, die Leute sind ganz nett. Ab und zu gibt es was zu essen. Und ich habe dreimal in der Woche was zu tun. Und dann mache ich schon mal nichts Komisches. Und die vertreten ja ethisch hochstehende Dinge. Also das ist schon klasse. Dafür kann man sich einsetzen. Und dann halten sie auch manchmal so Glaubenskurse ab. Und da lerne ich dann auch das Vokabular, das man dann so gebraucht. Kann passieren, Leute. Leer. Aber man muss da dabei sein, weil das könnte mir unter Umständen den Weg in den Himmel bereiten, wenn es den überhaupt gibt. Und dann gibt es die Menschen halt von anderen Religionen, die wir kennen, wo wir heute jeden Tag im Radio davon hören, die sich für ihren Gott in die Luft sprengen, weil sie dann sagen, da komme ich hundertprozentig ins Paradies. Vor diesen Leuten haben wir alle Angst, weil wir nie wissen, wann geht die nächste Bombe hoch. Und wir wissen nicht, wo. Das macht es noch gefährlicher. Aber die machen das auch nur, weil sie keine Hoffnung haben. Die haben nicht wirklich Hoffnung. Ich hoffe dann, ich sprenge mich zwar in die Luft, und ich hoffe dann, dass Allah mich annimmt. Das treibt seltsame Blüten, so eine Hoffnungslosigkeit. Die anderen, die dann eben eine Wissenschaft aufbauen, dass es da draußen gar nichts mehr gibt. Es darf nämlich auch nichts geben, weil sonst müsste ich mich ja vor irgendjemandem eines Tages verantworten. Also besser, es gibt niemanden. Und der Mensch ist das Maß aller Dinge. Wie schade. Was für ein Leben. Ich bin ein typischer Bürger dieser Erde. Ein typischer Bürger. Aufsässig. So waren die Menschen ganz am Anfang schon. Aufsässig. Immer aufsässig gegen den lebendigen Gott. Aufsässig. Das kennzeichnet typische Bürger von diesem Planeten. Aufsässig gegen den lebendigen Gott. Ich kann alles erklären. Ich habe alles in der Hand. Ich habe das Buch gelesen. Ich habe gelesen, wie das alles entstanden ist. Und ich habe gelesen, dass es da draußen nichts gibt. Und. Immer Rebellion. Und so sieht ja unsere Welt auch mehr und mehr aus, Leute. Eine Rebellion ist da, findet da statt auf diesem Planeten. Eine Rebellion gegen alles und gegen jeden. Und letztendlich gegen den Schöpfergott. Weil ich die letzte Instanz, die möchte ich nicht wahrnehmen und auch nicht annehmen. Also sonst müsste ich mich beugen und müsste unter Umständen ein verändertes Leben leben. Ich müsste unter Umständen meine Gedanken verändern lassen, meine Handlungsweisen verändern lassen, meine Art zu sprechen verändern lassen und das möchte ich nicht. Und von dem schreibt der Apostel Paulus. Das war euer Leben in dieser Welt, war ein Leben ohne Hoffnung, weil es ein Leben ohne Gott war. Doch das alles ist durch Jesus Christus vergangen, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat. Seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Es ist ein Vorrecht. Und nicht, weil ihr euch das hättet irgendwie erwerben können mit allen guten Dingen, die ihr getan hättet oder gedacht hättet oder gesprochen hättet, sondern weil dieser Gott euch liebt. Und zwar so sehr liebt, dass es sein Blut gegeben hat am Kreuz von Golgatha für euch. Um euch einen Weg zurückzukaufen. Ihr müsst euch nichts erkaufen. Es gibt viele Leute, die spenden heute unendlich viel Geld. Und es steckt immer dahinter auch ein bisschen mit, vielleicht nicht bei jedem, aber bei vielen, naja, das kann ja nichts schaden. Ja, es kann ja nichts schaden. Wenn es da eine ethische Instanz gibt, dann werde ich bei der auch vielleicht in einem guten Licht stehen. Sonst ist das Leben wie die Axt im Walde, aber ich habe immerhin was gespendet. Und das kann man ja auch in der Tageszeitung abdrucken. Das sind diese Schecks, die sind immer übergroß. Ne? Die würden eigentlich gar nicht in die Zeitung passen. Dank der Fotografie passen sie rein. Und da stehen dann 100 Euro drauf. Und dann darf man auch mal eine Zeitung lesen, dass der Bill Gates auch die Hälfte von seinem Gehalt jetzt spendet und der Mark Zuckerberg natürlich auch, weil er auch ein richtig guter Mensch ist. Und so sollten wir doch leben. Ja, da wird einem was vorgespielt. Weil darum geht es gar nicht. Ja, Christus selber ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet, denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hatte er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Frieden. Das zeichnet himmlische Bürger aus, der Friede Gottes, der höher ist als jede menschliche Vernunft. Das zeichnet himmlische Bürger aus, Leute, die das Bürgerrecht des Himmels haben, dass sie bewegt sind, bestimmt sind vom Frieden Gottes. Deswegen sagt Jesus auch mal in der sogenannten Bergpredigt, dass selig sind die Friedensstifter. Menschen, die den Frieden Gottes in diese Welt tragen. Die vom Frieden Gottes sprechen. Die sagen, lasst euch doch befrieden mit Gott, Leute. Lasst euch doch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott durch das Blut von Jesus Christus, dass der Friede Gottes in eure Herzen kommt. Und dass ihr diesen Frieden leben könnt in euren Ehen, in eurer Beziehung, die ihr lebt, an euren Arbeitsplätzen, in der Gesellschaft, in der ihr seid, den Frieden Gottes, dass ihr den leben könnt. Dass du überhaupt mal den Frieden Gottes erfährst, Was das bedeutet? Frieden. Frieden. Dass der Friede Gottes, diese Ruhe Gottes Einzug hält in unsere Herzen. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Schaut, und das kann man sich nicht durch einen Kurs erwerben oder indem ich eben der richtigen Kirchengemeinde oder der richtigen Kirche oder der richtigen Religion angehöre. Das hat Gott für mich erworben. Das Recht, das himmlische Bürgerrecht durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für die Schuld der ganzen Welt. Dass Menschen ihn nicht Gott sein lassen, sondern sich alles Mögliche ausdenken, ihre guten Taten Gott sein lassen. Gute Taten können auch ein Gott werden. Ein moralisch hochstehendes Leben kann ein Gott werden. Schaut mich an, wenn alle so leben würden wie ich, dann wäre die Welt in Ordnung. Die Bibel sagt nicht, schaut Menschen an, sondern schaut hin auf den lebendigen Gott. Den schaut an. Wisst ihr, den habt im Zentrum des Lebens. Und es spricht weiter der Apostel Paulus und sagt, dass Jesus das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft setzte. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen, auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet, also die Feindschaft gegen Gott, hat Jesus selbst getötet, am Kreuz von Golgatha. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Also für die Juden, die diesen jüdischen Gottesdienst gemacht haben, die es immer als Vorrecht erachteten. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Ihr seid jetzt Bürger des Himmels. Wie werdet ihr denn Bürger des Himmels? Indem ihr das Blut von Jesus Christus gelten lasst, für eure Schuld vergossen am Kreuz von Golgatha. Indem ihr das gelten lasst, das Gesetz Gottes, und das Gesetz Gottes, das letztendlich jeden Menschen verdammt. Weil es sagt, du wirst nur gerecht, wenn du das ganze Gesetz hältst, aber du hältst nicht das ganze Gesetz. Das kann niemand. Und deswegen ist Jesus Christus am Kreuz gestorben, um das Gesetz Gottes zu erfüllen. Weil die Bibel sagt, dass der Sünde soll, der Lohn dafür, dass Menschen ohne den lebendigen Gott leben, ist der Tod. Das heißt, ohne ihn leben, ohne ihr Vertrauen, ihr Glauben, ihr Herz auf ihn zu setzen, ist der Tod. Deswegen habe ich auch jemandem gesagt, vertrau keinen Menschen, vertrau Jesus in diesen Menschen. Das kannst du machen. Aber vertrau keine Menschen, weil du wirst enttäuscht. Weil Menschen enttäuschen. Wir sind so, wir sind so. Wir versprechen viel und halten wenig. Deswegen ist es auch so in dieser Welt. Und manchmal sagen wir Leute, oh Heinz, jetzt verändere ich mein Leben. Ich verspreche, sage ich immer, verspreche nichts. Verspreche gar nichts. Ich lebe nicht von deinen Versprechungen. Und Gott braucht auch nicht deine Versprechungen. Er braucht nur dein Herz. Er braucht nur das Herz von einem Menschen, der sagt unter Umständen, ich kann gar nicht glauben. Aber wenn du mir diesen Glauben schenken kannst, dann schenk mir diesen Glauben. Wirb diesen Glauben. Wenn du mir das Vertrauen auf dich wirklich schenken kannst, Jesus, wenn du mir das Vertrauen auf dein Blut vergossen am Kreuz von Golgatha schenken kannst, schenk mir dieses Vertrauen auf die Kraft deines Blutes. Ich kann es nicht glauben. Ich nehme es vielleicht kontinuierlich zu mir, indem ich immer zum Sakrament entweder des Heiligen Abendmahls gehe oder der Kommunion oder wohin auch immer. Ich nehme es zwar immer auf, aber es tut nichts mit mir. Außer, dass ich gemerkt habe, der Pfarrer hat ein bisschen das mal einen herben Wein eingeschenkt. Das habe ich schon gemerkt, ne? Aber und das letzte Mal haben die Obladen auch anders geschmeckt. Das tut's mit mir. Ja, ich sage das jetzt ein bisschen so salopp. Aber das verändert nichts. Ich gehe nicht mit lebendiger Hoffnung nach Hause. Es ist nichts da. Es ist das Gleiche, schaut, wenn jemand die sogenannte Glaubenstaufe in Empfang nimmt und sagt, ich lasse mich jetzt taufen und hinterher ist alles anders. Dann steige ich aus dem Wasser raus. Das Einzige, was anders ist, dass ich von oben bis unten nass bin. Vorher war ich trocken. Und das war's. Leute, das ist das Schlimme daran. Glaubt mir das. Das ist das Schlimme bei einigen. Das war alles. Das war das Einzige, was sich verändert hat. Dass ich einmal an so einem Sonntag das gemacht habe, was ich eigentlich nie gedacht habe, dass ich es machen werde, mich vor einer ganzen Gruppe von Leuten zu outen und ins Wasser zu steigen. Aber es hat nichts verändert. Null. Weil mein Herz nicht angerührt war. Und die Bibel spricht von einem veränderten Herzen. Es hat nichts verändert, weil der Friede Gottes nie in mein Leben gekommen ist. Aber die Bibel spricht vom Frieden Gottes. Und jetzt zu sagen, Mensch, ich bin ja eine Lüge aufgesessen. Nicht die Leute haben mich belogen, sondern ich habe mich selbst belogen. Und ich will jetzt diesen Frieden Gottes, wenn du das machen kannst, Gott, irgendwie mach es. Mach es. Weil dein Wort sagt, die, die anklopfen, denen wird aufgetan. Denjenigen, die suchen, die werden finden. Und ich will dich suchen. Ich will deinen Frieden suchen. Und ich will diesen Frieden finden, den Frieden Gottes, der einen himmlischen Bürger auszeichnet. Wenn Menschen sagt, mein Gott, der hat alles in der Hand. Wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Und nicht bloß eine irdische Gewalt, so wie ich das genieße, ein deutscher Staatsbürger zu sein und viele Menschen viel Geld dafür geben würden und mit mir tauschen würden, mit einem ewigen deutschen Nörgler. Das könnte man noch verändern und dies auch noch, ne? Und das noch und die Straßen werden immer schlechter. Da haben sie auch kein Geld mehr für die Straßenlaternen und das passt nicht mehr und dies passt nicht mehr. Und es gibt Millionen von Menschen, die mit einem Nörgler wie mir tauschen würden, aber können sie nicht, weil ich hier geboren wurde. Und so gibt es auch christliche Nörgler, die an ihrem Christentum rumnörgeln und an ihren Gott rumnörgeln und wenn doch alles anders wäre. Und da draußen gibt es so viele Menschen, die warten nur drauf, diese Botschaft von diesem Gott des Friedens zu hören und die lassen ihr Leben verändern von diesem lebendigen, auferstandenen Jesus Christus und leben im Frieden mit diesem Christus in einer total gewalttätigen Umgebung, wie in Pakistan zum Beispiel oder in Afghanistan oder in Indien oder in China oder in Bhutan. Oder in Saudi-Arabien, in den Ländern, in denen Menschen einen unglaublichen Preis dafür bezahlen, indem sie Jesus Christus nachfolgen. Aber sagen, ich würde mit nichts mehr tauschen, ich würde niemanden mein Bürgerrecht des Himmels eintauschen nochmal für alles Gut und Geld dieser Welt. Weil mir die Augen aufgegangen sind über den Wert des Blutes von Jesus Christus und es hat mein Leben verändert. Es hat mein Leben verändert, dass ich den Gott gefunden habe, der mit mir Frieden geschlossen hat am Kreuz von Golgatha. Und ich jetzt lebendige Hoffnung habe, nicht eingeredete Hoffnung, sondern ich weiß tief in meinem Herzen, wenn dieses irdische Leben vorbei ist, dann bin ich bei meinem Herrn Jesus Christus in seiner Gegenwart und ich werde ihn sehen. Und ich kann euch eins sagen, wir werden staunen. Wir werden staunen, wenn wir vor seiner Schönheit stehen, vor seiner Gewalt, vor seiner Herrlichkeit, vor seiner Königskraft. Wir werden staunen. Und das möchte ich mir nichts mehr tauschen. Und das habe ich mir nicht erworben, das habe ich mir nicht einreden lassen, das habe ich mir nicht angelernt. Das ist mir geschenkt worden durch den Heiligen Geist Gottes. dieses tiefe Vertrauen auf diesen auferstandenen Jesus Christus, auf den lebendigen Gott. Und von dem spricht der Apostel Paulus. Eigentlich das in Empfang nehmen, was für mich erworben wurde, das Bürgerrecht im Himmel. Und er sagt, die Bibel spricht darüber und sagt, Leute, ich möchte euch an erst was erinnern, sagt ein anderer Apostel, und zwar, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid. Von was freigekauft? Von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Irgendwelchen Göttern zu dienen, irgendwelchen Werten zu dienen, irgendwelchen Ideen und Ideologien und irgendwelchen Theologien zu dienen. Davon seid ihr freigekauft. Letztendlich von eurer Gottlosigkeit seid ihr freigekauft. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold. Das geben manche Leute auf den Friedhöfen, geben sie gerne Geld. Ich war auf einer Beerdigung in Serbien, in Nordserbien, und es war interessant. Da saßen zwei Buben, saßen auf einer Bank und die haben so vor sich hingespielt. Und dann kam so die ganze Trauergemeinde, das Sarg ist in die Erde gelassen worden, Erde drauf. Und plötzlich saßen die zwei Buben, die auf der Bank saßen, standen auf der Straße und haben geweint. Und dann habe ich einen gefragt, warum heulen die jetzt eigentlich hier? Ne? Sagte er, die sind clever, weil die wissen, in der orthodoxen Theologie ist es so, wenn man auf eine Beerdigung Geld gibt, einen armen Menschen, dann hilft man dazu, trägt dazu bei, dass die Seele von dem Verstorbenen zu lange im Fegefeuer bleiben muss. Clever, ne? Die Burschen sind echt cleverle. Jetzt könnte ich sagen, es sind Lügner, ich würde es so als Cleverle benutzen. Die nutzen nur das aus, dass andere belogen wurden. Und diese Lüge lieber anhängen, als ihr Leben an den lebendigen Gott festzumachen. Das ist unser Problem. Wir hängen oft so gern an Lügen fest. Es wird schon alles noch besser werden. Es wird schon irgendwie anders werden. Da kommt schon noch Hoffnung. Da kommt schon noch was. Ja, da kommt noch was. Das letzte Gericht kommt. Und in diesem letzten Gericht wird sich entscheiden, ob ich ein Mensch war, der den Gott des Friedens hat regieren lassen, oder ein Mensch, der vielleicht viel über Frieden geredet hat, aber den Gott des Friedens hat nie regieren lassen, Jesus Christus. Es wird sich dann entscheiden. Da kommt noch was. Und da kann ich mich nicht freikaufen. Und der Apostel Petrus sagt, ihr seid freigekauft, Leute. Und ihr werdet niemanden anderen mehr freikaufen. Die Verstorbenen sind verstorben. Die könnt ihr nicht mehr freikaufen. Die kann ich nicht stellvertretend freikaufen. Es geht nur um die Lebenden. Es geht nicht um die Toten. Und liebe Leute, wer mir auch immer heute Abend sein mögen, es wird niemanden geben heute Abend hier drin, der seine Seele loskaufen könnte von irgendwas. Mit nichts. Mit nichts, sagt die Bibel. Wenn er nicht in Anspruch nimmt, dass die Seele schon freigekauft wurde durch Jesus Christus, durch sein Blut. Sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus Christus, mit dem seid ihr freigekauft. Und wenn ihr euch da habt nicht freikaufen lassen mit diesem Blut, dann seid ihr auf ewig Gefangene. Gefangen im Tod, gefangen in der Verdammnis. Dann ist nicht das Bürgerrecht des Himmels euer Bürgerrecht, und das ist nämlich das kostbarste Bürgerrecht, dass ich ein Bürger des Himmels bin, sondern dann bleibt das Bürgerrecht der Verdammnis, das Bürgerrecht der Hölle. Es bleibt über eurem Leben. Und manche sagen, das kann gar nicht mehr schlimmer werden, doch, das kann noch schlimmer werden. Weil alles kennt noch eine Steigerung. Manche sagen, das kann gar nicht besser werden. Doch, das kann noch besser werden. Es kann noch besser werden. Weil die Welt, die Gott für uns bereitet hat, in Jesus Christus, die können wir uns gar nicht vorstellen. Und die müssen wir uns gar nicht vorstellen. Aber die dürfen wir uns schenken lassen. Und plötzlich müssen wir uns die nicht mehr vorstellen, sondern wir dürfen dran glauben. Ich werde heimgehen. In meine Heimat durch das Bürgerrecht, das Jesus Christus mir erworben hat am Kreuz von Golgatha, wenn ich die Augen hier schließe. Ich werde nicht irgendwo hingehen. Ich werde nicht in nichts aufgehen. Ist doch eigentlich komisch. Niemand von uns schafft etwas fürs Nichts. Ist doch interessant. Also wir bauen doch nicht ein Haus für nichts. Wenn ich jetzt sage, Sigi, warum baust du ein Haus? Sigi baut kein Haus, keine Panik. Aber wenn das Sigi eins baut, dann frage ich, hey Sigi, für was baust du ein Haus? Und das Sigi sagt, für nichts. Aha, für nichts. Interessant. Also du gibst Geld für nichts aus. Ja, für nichts. Ich baue ein Haus für nichts. Für was studierst du? Für nichts. Von manchen kann man es glauben, ne? Aber für was lebst du? Für nichts. Das stimmt doch überhaupt nicht. Aber wir reden uns dann ein, wir sind für nichts geschaffen. Für nichts. Das ist doch total, also wenn man schon mal von der Logik ausgehen würde, unlogisch. Für nichts. Eben. Wir machen doch niemals etwas für nichts. Das muss immer einen Grund haben, das hat immer einen Sinn. Warum ich charmant bin, warum ich nett bin, warum ich so bin, wie ich bin, so freundlich. Gell? Hat auch immer einen Grund. Warum ich was schenke, hat auch immer einen Grund. Alle wenigsten Fälle schenke ich etwas wegen nichts. Meine Frau sagt meistens, irgendwas willst du.
Die kennt dich halt.
Kennt mich eben, ne? Trickreich erworben. Und so geht es mit manchen. Die erwerben das Bürgerrecht, denken sie, des Himmels oder Gottes trickreich mit irgendwas. Aber das geht nicht. So tun, als ob, als wenn ich auch dafür, als wenn ich dazugehöre. Wie gesagt, zum Schluss nochmal, da wird man nur hineingeboren. Und das darf ich mir schenken lassen. Und es sagt die Bibel aus, in Johannesevangelium Kapitel 1, da steht das Folgende, ab Vers 11 bis Vers 14 möchte ich uns vorlesen. Und da steht, er kam zu seinem Volk, Jesus Christus, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Er gab ihnen eigentlich das Bürgerrecht Gottes. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, weil sie irgendeinem besonderen Volk angehörten. Das gab ja auch mal so das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Also wir haben ja auch schon mal gedacht, wir sind ein besonders heiliges Volk. In Serbien verkündet die orthodoxe Kirche, eigentlich ist Serbien ein heiliges Land. Der Kosovo ist ein heiliges Land. Alles ist irgendwie heilig. Alles, was wir heilig machen wollen, ist heilig. Das sind menschliche Wünsche, sind es. Und von dem spricht die Bibel. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung Kinder Gottes, noch durch menschliches Wollen, ich will und es erwerbe ich mir irgendwie, noch durch den Entschluss eines Mannes, ich entschließe heute mal, ich möchte ein Kind Gottes sein. Morgen vielleicht schon wieder nicht mehr, aber heute. Gott sagt lieber heute ja, weil morgen könnte ich nein sagen. Und dann liegt es ja nicht an mir, sondern es liegt an dir. Sie sind aus Gott geboren, diese Menschen, die Kinder Gottes sind. Sie sind aus Gott geboren. Und Jesus sagt ein paar Kapitel weiter zu einem Mann, zu einem Gelehrten in Israel und sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Dieses Leben, von dem die Bibel spricht, es kann nur durch den Geist Gottes geschenkt werden, geboren werden. Und an uns Menschen liegt es, dass wir sagen, das will ich, das will ich, das will ich. Ich will nicht so tun, als ob. Ich will nicht so drüber reden. Ich will auch nicht extra einen Kurs dafür besuchen müssen, wie ich mich da jetzt zu verhalten habe. Was alles nicht schlecht ist als solches. Aber ich will mir dieses Leben schenken lassen. Schaut, wenn ich jetzt den kleinen Baby, das von unserer Tochter im Juni, so Gott will, geboren wird, wenn ich denen sagen würde, jetzt schon mal im Bauch reinflüstere, probier mal, dich wie ein Mensch zu verhalten. Und dann sagt ihr, was machst denn du, Heinz? Ich sage, ich flüstere dem Baby schon mal ein, wie man sich verhält, wenn man hier zur Welt kommt. Das ist nicht schlecht, wenn man das vorher schon mal weiß. Man weiß es gleich, wie man sich zu benehmen hat. Und man lacht, wenn der Opa und die Oma kommen, weil wir ja immer gili, gili, gili machen. Ne? Wir wollen, dann schauen wir, da haben sie einen kleinen Wettstreit, bei wem hat es zuerst gelacht? Das ist doch Unsinn. Das Kind wird geboren und das Kind wächst. Das muss erstmal geboren werden. Und dann wird es wachsen. Das ist angelegt, in diesem Kind zu wachsen. Und genauso ist es mit diesem Bürger des Himmels zu sein. Das kann ich mir nicht erwerben. Das kann ich auch niemandem einreden. Und unter Umständen sitzen hier drin Menschen, denen wurde es entweder eingeredet oder sie haben sich selbst eingeredet. Und wie mache ich das am besten fest? Indem ich mich frage, warum sollte ich in den Himmel kommen? Warum? Komme ich überhaupt in den Himmel? Und wenn ich in den Himmel komme, warum sollte ich da überhaupt hinkommen? Was bedeutet Hoffnung für mich? Was bedeutet diese Friede Gottes wirklich für mich? Habe ich diesen Frieden Gottes jemals, jemals erfahren in meinem Herzen? Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Die Liebe zu diesem einen wahren Gott, die höher ist als alle menschliche Vernunft. Weil ich ihn mehr liebe als alles andere, weil er mich mehr liebt als alles andere in Jesus Christus. Wisst ihr, deswegen wird der Mensch ins ewige Reich Gottes gehen. Deswegen. Und ich habe euch das jetzt gesagt, und ich habe euch das nicht gesagt, damit sich jetzt jemand fühlt, oh, jetzt hat er mir wieder was eingeredet, sondern ich habe euch das gesagt, um euch mal selbst zu fragen, wirklich ins Herz zu fragen, ist es da? Ist es wirklich da? Und wenn ich mit Ja antworte, dann kann ich mich vielleicht auch mal fragen, unter Umständen, lebe ich denn das himmlische Bürgerrecht eigentlich auch wirklich aus? Lebe ich denn wie ein himmlischer Bürger? Rede ich denn wie ein himmlischer Bürger? Handle ich wie ein himmlischer Bürger? Denke ich wie ein himmlischer Bürger? Und wenn nicht, dann kann ich es sagen, Herr Jesus Christus, du kannst mich noch ein bisschen lehren. Ich habe gerade festgestellt, ich weiß noch nicht alles. Ich kann noch nicht alles. Also brauche ich das, dass du mich durch deinen Geist unterweist und lehrst. Weil ich würde es so gern, dass die Welt an mir kennt, dass es sich lohnt, diese himmlische Bürgerschaft. Das will ich. Das will ich. Weil das schenkt Menschen Frieden. Wenn sie diesen einen lebendigen Jesus Christus gehören. Und Hoffnung. Und Lebensfreude. Über den Tod hinaus. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um mit deinem Blut am Kreuz von Golgatha uns Menschen dieses himmlische Bürgerrecht zu erwerben. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der uns niemanden hinters Licht führt und der auch von niemandem was verlangt. Einfach nur, dass wir Menschen sind, die anklopfen. Menschen, die suchen, die aufrichtig suchen. Menschen, die ihr Schuld bekennen. Ihr Schuld, dass wir dich nicht Gott sein lassen. Ihre Schuld, dass wir unseren eigenen Göttern frönen. Unseren Gott der Moral, unseren Gott der Ethik, unseren Gott, das bekomme ich schon hin, unseren Gott meiner Hoffnung. Aber dich, den Gott der lebendigen Hoffnung, nicht Gott sein lassen. Herr Jesus, du siehst, wer heute Abend hier ist und sich unter Umständen versucht, hier hinein zu schmuggeln in dieses himmlische Bürgerreich. Und ich bitte dich, dass du diese Person wirklich die Masken wegnimmst, auch die Lüge deutlich machst und diese Person nicht bloß das deutlich machst, sondern diese Person deine Liebe, die Kraft deines Blutes, die Kraft deiner Gerechtigkeit deutlich machst. Herr Jesus, lass uns verstehen, was das bedeutet, dass du diese Mauer zerbrochen hast. Diese Mauer der Feindschaft auch, des Unfriedens, diese Mauer der Lüge. So Menschen werden dürfen, die wirklich froh sein dürfen, in dieser Welt zu leben, als himmlische Bürger. Und merken dürfen, wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Das bekennen dürfen, dass unser Bürgerrecht im Himmel liegt, durch dein Blut. Und uns deswegen auch auf diesem Planeten wie himmlische Bürger verhalten möchten. Um anderen Menschen, die diese Hoffnung nicht haben, diesen Frieden nicht kennen, diese Vergebung nicht kennen, nicht Menschen des Anstoßes zu sein, sondern Menschen zu sein, die einladend sind, hin zu diesem Gott, der Versöhnung ist, der Frieden ist, der Wahrheit ist, der Gerechtigkeit ist, der Heiligkeit ist, der der Souverän ist, der Schöpfer, der König aller Könige. Herr Jesus, wirkt es durch deinen Geist, um deines Namens willen. Amen. Amen.